Die Einsamkeit meines Vaters. Heute fragte ich meinen Vater, ob er einsam sei. Wir saßen in der Avenue de Alp. Er trank Bier, ich Wasser ohne Kohlensäure. Seine Antwort brauchte nicht lange und überraschte mich nur im ersten Moment. Nein, er sei nicht einsam, wie ich darauf käme. Im Gegenteil, er sei hier in dieser Stadt der französischen Schweiz noch nie so glücklich gewesen. Doch er verstehe die Sprache nicht, wandte ich ein. Ach, das sei für ihn sogar ein Vorteil, weil es dazu führe, dass er nicht von zufällig mitgehörten Gesprächen gestört, nicht unwillentlich in diese hineingezogen werde. Gelegentlich grüßen ihn Verkäufer, die hier in der Straße ihre Geschäfte betreiben. Er sei nicht einsam, nein. Einmal im Monat fahre er in die Hauptstadt, um sich dort mit drei oder vier Männern zu treffen, die er noch aus seiner Zeit dort kenne. Er wisse zwar nur ihre Vornamen, was ihm aber auch lieber sei, da sie über Gott und die Welt sprechen würden und nicht über Berufliches oder dergleichen. Außerdem habe ihn sein Freund Markus vor einiger Zeit besucht, sei drei Tage in der Stadt geblieben, habe aber auch immer viel zu tun gehabt. Damit wahrscheinlich angestachelt durch mein Schweigen und den Mangel an nickender Bestätigung seiner Erklärungen, nahm die Rechtfertigung an Fahrt auf. Ständig habe er Anfragen, heute bestimmt schon 10, von Leuten, die mit ihm Kontakt haben, die wissen wollten, wie es ihm ginge und was er so tue. Ich müsste verstehen, seine Freunde seien über die ganze Welt verstreut. Manche in Wien, andere in Berlin, einige in Bern, mehrere in Istanbul, Dubai, Baltimore. Mit vielen sei er schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Kontakt. Trotzdem, so wollte er zugeben, habe er hier keine Peer Group. Ein Arzt, mit dem er sich angefreundet habe, lebe eine Stadt weiter, ungefähr 15 Autominuten entfernt. Doch dieser Arzt habe wegen seiner Position und seines behinderten Sohnes ebenso wenig und selten Zeit wie er. Selten Zeit, ja, sage ich, und gab ihm Anlass genug, etwas über seinen typischen Arbeitstag zu erzählen. Um ungefähr 7 Uhr steht er auf, duscht, zieht sich an. Eine Stunde später fährt er ins reiche Hinterland, wo sein Büro im Erdgeschoss einer renovierungsbedürftigen Klinik liegt. Wenn ich seinen neuen Job richtig verstehe, ist er eine Art Management-Gladiator. Immer bedroht, ständig dabei, Territorium zu erobern, vor allem aber zu verteidigen. Sein Tag endet um ca. 21 Uhr, wenn er wieder in seiner Wohnung ankommt. Enden tut seine Arbeit dann aber immer noch nicht. Um 22.30 Uhr kommen wegen der Zeitverschiebung die amerikanischen Geschäftspartner ins Zoom-Meeting. Bis zur Mitternacht laufen die Sitzungen meistens, manchmal länger. Dann kommt weniger Schlaf auf ihn zu. Der Rhythmus sei mittlerweile eingespielt. Er hat sich nach eigenen Angaben daran gewöhnt. Er hat es zusätzlich gerechtfertigt durch sein hohes, sechsstelliges Gehalt. Am Wochenende macht er dann die Wäsche, putzt, räumt auf. Dreimal die Woche hat er eine Haushaltshilfe. Er kocht selbst, weil es hier wenig Restaurants gibt, die ihm das Essen zubereiten, das er noch aus seiner Heimat kennt und sich nicht ständig auf Kompromisse einlassen will. Bis ausgehen reicht die Energie nicht. Oder nicht mehr. Jetzt, da er Mitte seiner 60er ist. Als er jung, schon länger geschieden und in meinem Alter war, ging das noch. Heute braucht er die Erholung, sagt er. Vor dem Leben meines Vaters, vor seiner Einsamkeit, habe ich oft während, aber auch nach diesem Besuch, der diesmal länger als 2-3 Tage dauert, beinahe panische Angst. Je älter ich werde, umso mehr bemerke ich durch geprägte Ähnlichkeiten zwischen uns. Das nie zufrieden sein können mit errungenen Erfolgen, Abschottungstendenzen bei Konflikten, das Suchen der Schuld bei anderen. Eine introspektive Grundhaltung, die sich leicht in toxische Selbstgenügsamkeit verrennt. Arbeitsüberidentifikation. Eine nomadistische Unfähigkeit zum sozialen Wurzelschlag. Bei ihm haben sich diese Tendenzen zu einem Lebensstil verdichtet, der auf einem vulnerablen Narzissmus aufsattelt, den ich so noch nicht übernommen habe. Möglich, dass ein Narzisst genau das sagen würde. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wenn ich, sofern und soweit mir das möglich ist, in das Leben meines Vaters hineinblicke, wächst mir ein dicker Kloß in den Hals. In der Zusammensetzung dieses Gebildes, was mir in solchen Momenten die Luft abdrückt, überwiegt der Angstanteil. Weniger traurig um seine Situation, er hat sie selbst gewählt, zumindest seine Lebensweichen entsprechend gestellt, als dass ich Angst habe, mich selbst nolens volens in einer solchen Situation wiederzufinden. Regelmäßig lese ich Studien zum Thema Einsamkeit, besonders zu der bei Männern. Dieser Zustand sozialer Isolation ist, wenn auf Dauer gestellt, ähnlich gefährlich wie chronische Beschwerden oder Suchterkrankungen. Er führt zu Bluthochdruck, wird mit Alzheimer in Verbindung gebracht und sogar mit verschiedenen Krebsarten. Es gibt Quellen, die davon ausgehen, dass wir es mit einer Art Epidemie zu tun haben. Andere, weniger pessimistische, sind dahingehend skeptisch. Worin sich viele Experten einig sind, insgesamt werden die Menschen immer einsamer. Besonders betroffen ist angeblich das starke Geschlecht. Mag es auch viele Gründe dafür geben, einer sticht stark ins Auge. Viele Männer scheinen signifikant schlechter daran zu sein, tiefe Freundschaften aufzubauen, zu pflegen und zu erhalten. In meinem eigenen Umfeld bekomme ich das live mit. Emotionale Verbindungen suchen und finden die meisten meiner männlichen Freunde und Bekannten in der Intimität ihrer Partnerschaften. Das heißt mit ihren Frauen. Sie sprechen, wenn überhaupt, über ihre Emotionen im sicheren Gehäuse ihrer Liebesbeziehungen und suchen sich exklusiv dort das nährende Vertrauen, welches sie brauchen. Ausschließlich dort entdecken und erleben sie, was Männlichkeit für sie bedeutet. Zerbrechen ihre emotionalen Gravitationszentren, fallen sie am tiefsten, wenn es langdauernde Ehen waren, losgekettet von erloschenen Sonnen in der Nichts. Am eigenen Leib erlebt. Nachdem ich verließ und oder verlassen wurde, fiel ich nicht selten in einen mentalen Krater des Alltagsschweigens. Eine Wohnung, die man morgens in Stille verlässt und abends dunkel und leer betritt. Dann rächte sich, was für eine treulose Tomate ich selbst für meine männlichen Freunde gewesen war, als meine Beziehung begann. Dann rächte sich, wie oft ich meine Partnerin bevorzugt hatte, wenn es um gefühlsmäßige Nährstoffe ging. Dann rächten sich die Verschiebung von Anrufen verzögert und verhindert durch ein Schamgefühl, sich so lange nicht gemeldet zu haben. Wie selten habe ich das schlechte Gewissen überbrückt, erst jetzt in Stunden der Not, auf eine alte Verbindung zurückzukommen und von ihr Nähe und Unterstützung zu erwarten. Und wie oft traf mich ein wieder und wieder vor Netflix verbrachter Samstagabend, der mir die warme Anonymität, gute Unterhaltung vor die Füße kotzte, nach der ich mich noch leerer und ungehörter fühlte als zuvor. Es waren Perioden, in denen ich meinen Beziehungsfaszien förmlich beim Atrophieren zusehen konnte. Bin ich heute die durch Trainingsmangel und Bürostuhlleben abgebaute Schultermuskulatur meines Vaters beim Umarmen spüre, dann wird mir mulmig zumute. Sein Leben, so viel Geld er auch verdienen, so viel Anerkennung seine Berufswelt ihm auch zollen mag, für mich sieht es aus wie eine sozio-emotionale Postapokalypse. Eine leergefegte Landschaft, in der eine existenzielle Einsamkeit so sehr zur tagtäglichen Normalität mutiert ist, dass er sie schon gar nicht mehr wahrnimmt. Eine Wüste, aus der die Vegetation so langsam verschwunden ist, dass es erscheint, als wäre sie nie da gewesen. Er sieht, wie in einer Fata Morgana überall das Wasser sprudeln, während ich bei genauem Hinsehen nur einen Trugschluss erkenne. Menschen, die er Freunde nennt, wären für mich höchstens bessere Bekannte. In vielen seiner familiären Beziehungen, aus denen er Halt und Trost schöpft, sehe ich Streit und ungesunde Abhängigkeit. Möglich, dass ich dabei falsch liege. Doch jener Verfall seiner Seele tropft für mich aus sämtlichen dünnhäutigen Interaktionsporen, spricht aus subtilen Verhaltenszoten eines Dauersingles, schleicht wie ein Schatten um das aufwendige Mobiliar, sickert wie Aschenbechergeruch in die Vorhänge, Kissen, Decken, Polster, Lampenschirme und die Seiten komplizierter STW-Bücher, die er nicht mehr liest, weil sie ihm zu anstrengend geworden sind. Spreche ich auch nur den kleinsten Teil davon an, verhärtet sich der Diskurs im Handumdrehen zum Gefühlssoldatentum, das in Kriegsmetaphern denkt und redet. Er wirft mir vor, wenn ich mich doch traue und nur ein Jota zu undiplomatisch bin, ich wurde ihm nur Böses und sei ein schlechter Sohn, der ihm die Kindheitsfehler nie verziehen habe. Der Wunsch in mir, dem zu entkommen, mich ihm und seinem Leben zu entschlagen, ist dann so heftig und gleichzeitig so unterdrückt, dass ich befürchte, an seinem Beispiel zugrunde gehen zu können. Der giftigste Teil träufelt mir sogar ins Ohr, ich sollte daran zugrunde gehen. Dann vergegenwärtige ich mir die Tatsache: Kein Mann ist verdammt, sein Vater zu werden. Jeder sündigt für sich allein. Trotzdem bleibt eine entscheidende Frage: Wie kann ich die verderbten Teile meines Erbes zurückgeben, ohne die gesunden zu verleugnen? Dieser Mensch hat mich in diese Welt mitgebracht. Er ist zielstrebig und ehrgeizig und klug und charismatisch und großzügig und hat, beziehungsweise hatte, eines der interessantesten Leben, die ich kenne. Er ist ein Teil, ein Anteil meines mentalen Daseins. Was ich an ihm hasse, ablehne, verleugne, verurteile und so weiter, das werde ich auch an mir hassen, ablehnen, verleugnen und verurteilen. Wie auch immer der Transmissionsriemen gespannt gewesen sein mag, seine Einsamkeit ist meine Einsamkeit. Die Entfernung zu ihm ist auch eine Entfernung zu mir selbst oder zumindest einem Teil von mir. Wie könnte es anders sein? Wherever you go, there you are. So wiederholt sich die Frage: Wie umgehen mit der uneingestandenen Einsamkeit dieses Menschen, der ich so liebend gerne entkommen würde? Vielleicht liegt eine der besseren Antworten im Beginn. Nachdem er seine recht schwere Operation hatte, habe ich mir eine Woche Urlaub genommen, um mich um ihn zu kümmern. Ich räume für ihn auf, kaufe für ihn ein, koche erledige Botengänge zur Apotheke und zum Optiker, mache Watchlists für seinen Netflix-Account, spreche mit ihm über seine Arbeit, mache die Lichter aus, wenn er vor dem Fernseher einschläft, mache das Frühstück, gehe mit ihm spazieren, soweit es geht, und leiste ihm Gesellschaft. Oft fühlt es sich wie ein Tanz auf Eierschalen an, wenn er ständig wie ein Kind nach Aufmerksamkeit verlangt, über seine Kollegen und Mitarbeiter schimpft, nachts wegen Schmerzen durch die Wohnung geistert und mich das Geknarze der alten Holzdielen weckt. Trotzdem gibt es manchmal auch Momente, in denen er etwas Unerwartetes tut und plötzlich im Wohnzimmer steht und Seifenblasen macht und mir dann das Fläschchen hinhält. Bestätigen solche Ausnahmen die sonst anstrengende Regel, bin ich doch hier, um mich um diesen Menschen zu kümmern und damit irgendwie auch um mich selbst. Um jene verletzten, wenn nicht toxischen Anteile, die mit massiver Selbstsabotage reagieren, wenn ich sie ignoriere oder sogar verbanne. Die Einsamkeit meines Vaters, sie ist ein lebendiges Emblem für das, was ich nicht sein und nicht haben will. Setze ich sie mir direkt vor die Nase, unübersehbar, unüberfühlbar, nicht taub und nicht stumm, dann weiß ich wenigstens, wovor ich diese riesige Angst habe. Dann lasse ich meine Seele nicht dünn rosten. Dann erinnere ich mich, wie wichtig es ist, ein Leben nicht nur mit, sondern auch für andere zu führen. Ich zwinge mich, für ihn zu sorgen. Ich tue es auch aus altruistischem Egoismus. Denn wenn ich für diesen Menschen sorgen und seine Einsamkeit lindern kann, kann ich es auch für meine Freunde, meine Familie, für mich und irgendwann auch für meine eigenen Kinder tun.